Deutschlandfunk. Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Der ewige Partisan, so heißt die Biografie der Historikerin Marie-Janine Kalik über den früheren jugoslawischen Staats- und Parteichef Tito. Wir stellen sie gleich als erstes vor. Mit Jan Ross habe ich über sein Buch Boris Johnson, Porträt eines Störenfrieds, gesprochen. Dabei benennt er nicht nur Johnsons Fehler und Schwächen, sondern auch seine Leistungen. Die Historikerin Melanie Arndt ist dem Phänomen der Tschernobyl-Kinder auf die Spur gegangen. Es geht um die Kinder und Jugendlichen, die nach der Atomkatastrophe zur Erholung oder Behandlung ins Ausland geschickt wurden. Arndt skizziert das Beziehungsgeflecht, das rund um diese Verschickungen entstand. Und zum Schluss der Sendung geht es um den globalen Rechtsextremismus im Internet. Der frühere jugoslawische Staats- und Parteichef Tito hat eine bewegte und immerhin mehr als 80-jährige Lebensgeschichte. Aufgewachsen in armen Verhältnissen, kämpfte er im Ersten Weltkrieg, war im Spanischen Bürgerkrieg im Einsatz, führte die kommunistischen Partisanen im besetzten Jugoslawien an. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnte er die jugoslawische Föderation bis zu seinem Tod zusammenhalten. Für die Münchner Historikerin Marie-Janine Kalik ist Tito der ewige Partisan. Und so lautet denn auch der Untertitel ihrer Biografie. Norbert Mappes-Niedig stellt das Buch vor.
Den Guerillaführer vom Balkan beäugte Churchill mit einer Mischung aus Blasiertheit und Befremden. Seinem Leibarzt Lord Moran gegenüber mokierte er sich besonders über die beiden grimmig dreinblickenden Banditen, Titos Leibwächter. Dieser aber bestand darauf, sie zu den Besprechungen mitzubringen, was alles verzögerte und wir sehr lustig fanden, erinnerte sich Churchills Sekretärin Gräfin Ranfurly.
Tito, langjähriger Staats- und Parteichef des untergegangenen Jugoslawien, hat sich in die Erinnerung der Nachwelt als Ausnahmeerscheinung unter den kommunistischen Nachkriegspatriarchen eingeschrieben. Wer sich fragt, was 40 Jahre nach seinem Tod die andauernde Faszination dieses Mannes ausmacht, findet in Anekdoten wie dieser eine Antwort. Schon die Zeitgenossen reizte der Einbruch des unverschämten Partisanenführers in die Welt der hohen Diplomatie, wie hier 1944 seine erste Begegnung mit Sir Winston, dem Herrn des gewaltigen britischen Empire. Man lachte über ihn. Aber wer zuletzt lacht?
Lächerlich erschien der besseren Gesellschaft auch Titos goldstrotzende blaue Uniform, die mit ihrem überaus engen Kragen für die gleißende Hitze gänzlich ungeeignet war, wie es Churchill formulierte. Wie er Lord Moran anvertraute, fand er den Partisanenführer nur mäßig unterhaltsam, weil er doch sehr hoch pokerte. Er machte sich später mächtig lustig, indem er Tito nachäffte, wie er dauernd am Kragen des prächtigen Waffenrocks herumzerrte, den ihm die Sowjets geschneidert hatten. »Sieht aus wie ein Portier auf der Park Avenue«, lästerten die amerikanischen Diplomaten.
Das Leben des Bauernsohns Josip Broz bietet für einen überzeitlichen Mythos mindestens so viel Stoff wie das des Che Guevara. Geboren 1892 in einer einfachen Kartstelle im stillen Norden Kroatiens, mit 15 Schlosserlehre, früh Gewerkschafter und Kommunist geworden, organisierte der fast 50-Jährige in seinem Heimatland den effizientesten Widerstand, den die deutsche Wehrmacht nach ihrer Eroberung halb Europas erdulden musste. Nach dem Krieg und Sieg dann brach der Stalinist tapfer mit dem mächtigen Stalin, liberalisierte schrittweise sein Regime im eigenen Land und erinnerte die staunende Welt im Kalten Krieg immer wieder an die vergessene moralische Kraft der Rebellion, mit der Marx, Engels und Lenin einst in die Geschichte getreten waren. Seine Biografin, die Münchner Historikerin Marie-Janine Kalik, verfolgt die Entwicklung des Faszinosums bis in die 60er und 70er Jahre, als Titos Jugoslawien als Führungsmacht der sogenannten Blockfreien den Eisbrecher gab für eine Weltpolitik ohne die Bürden und Verkrampfungen des Kolonialismus.
Man muss Tito eigentlich global einordnen, denn das Interessante an seiner Politik war ja, dass er in alle Richtungen offen war, dass er sich mit sehr vielen Ländern und Herrschern ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtung verbündet hat, in dem gemeinsamen Ziel, eine unabhängige Außenpolitik zu gewährleisten, die die Einmischung der großen Blöcke der Atommächte ausschließt. Und damit war er relativ erfolgreich.
Kalics Biografie führt vor allem jüngere und fachfremde Leser, die mit der Geschichte Jugoslawiens oder den Wechselfällen des Kalten Krieges nicht vertraut sind, mit sicherer Hand zurück in die historischen Verhältnisse, in denen der Staatsmann agierte.
Noch hielten die alten europäischen Kolonialmächte an ihren letzten überseeischen Gebieten fest. Und da kam der Präsident Jugoslawiens, ein angesehener Europäer, um die neuen Staaten ohne Herablassung als gleichwertige Partner zu behandeln. Präsident Kwame Nkrumah befand, dass Tito den afrikanischen Kontinent von allen weißen Politikern am besten verstanden habe.
Auf dem Höhepunkt seines Ansehens unternahm der Staats- und Parteichef mit seiner legendären Staatsjacht seine große Afrikareise, die ihn in 8 Länder führte.
Um Punkt 11 dröhnte das dumpfe Schiffshorn. Brummend und gurgelnd setzte sich die Galeb gemächlich in Bewegung, um Kurs auf Afrika zu nehmen, wo Tito für seine Politik der Blockungebundenheit werben wollte. »Dass das klar ist«, sprach er, »Mittagessen gibt es immer um 12.30 Uhr, Abendessen um 19.30 Uhr. Ich werde auf keinen warten. Nach dem Abendessen ist Kino.«
Die Autorin kommt wohl im Interesse leichterer Lesbarkeit nahe heran an ihren Protagonisten, nicht selten allerdings auch zu nahe. Etliche Ausflüge in szenische Passagen und personalen Erzählstil wirken deplatziert in einer seriösen Biografie, etwa da, wo der Aktivist Josip Broz 1928 ins Gefängnis von Lepoglava eingeliefert wurde.
»Irgendwie kommt mir der bekannt vor«, dachte sich Broz, als er kurz darauf dem Gefängnisdirektor vorgeführt wurde. Das war doch Bohacek, ein Kamerad aus dem Schützengraben an der Karpatenfront und Leidensgenosse in russischer Kriegsgefangenschaft.
Die Stärke des Buches liegt in der soliden Analyse. Die hebt sich wohltuend von dem erregten Streit ab, der im früheren Jugoslawien auch 40 Jahre nach Titos Tod um den Gründer des untergegangenen Staates noch immer geführt wird. Kalik.
Ich glaube, dass es noch sehr viel Zeit braucht, bis sich in der Region im postjugoslawischen Raum ein einigermaßen differenziertes Bild auf beiden Seiten von Tito durchgesetzt hat.
Marie-Janine Kalik, Autorin der Biografie Tito, der ewige Partisan. Bei CH Beck erschienen, Umfang 442 Seiten, Preis 29,95 Euro. Sie hörten eine Rezension von Norbert Mappes-Niedig. Der frühere Brüssel-Korrespondent Boris Johnson hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Europäische Union reformbedürftig findet, um es neutral auszudrücken. Und so überrascht es eigentlich nicht, dass der Politiker Johnson den Brexit zu seinem Thema gemacht hat. Dass das aber gar nicht so logisch und folgerichtig war, erfährt man, wenn man das Buch von Jan Ross über Boris Johnson liest, das gerade erschienen ist. Es ist ein Porträt, keine Biografie, natürlich nicht ohne den Werdegang in den wichtigen Punkten nachzuzeichnen. Jan Ross ist Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Ross, wenn man sich mit Boris Johnson befasst, ernsthaft befasst, ist genau das, die Ernsthaftigkeit, gleich das erste Fragezeichen. Johnson tritt ja auf als der ewige Schuljunge, pflegt sowas Bengelhaftes, indem er zum Beispiel schlecht vorbereitet oder im Ton manchmal etwas pubertär auftritt. Und seine Haare soll er angeblich ständig selbst verwuscheln, damit dieser Gesamteindruck stimmt. Was hat das auf sich mit diesem selbstgeschaffenen Image von Boris Johnson? Welche Facetten hat das?
Das Erste, glaube ich, was man sagen muss, es ist ein bewusst produziertes Image. Er ist absolut nicht ohne Ehrgeiz, er ist absolut keineswegs immer von spontanen Impulsen geleitet, sondern er hat dieses chaotische, teilweise clowneske Image bewusst geschaffen. Man kann das habe ich in meinem Buch auch versucht, bis in seine Jugend zurückverfolgen. Das ist, glaube ich, das Erste, was man wissen muss. Boris, wie er ja auch in England immer geheißen hat, er ist einer der Politiker, die im Grunde genommen immer bei ihrem Vornamen in der Öffentlichkeit genannt wurden. Boris ist eine Kunstfigur.
Und zu Bojo heißt er auch manchmal.
Ja. Ne? Und zu dieser Kunstfigur gehört eben dieses leicht Lausbubenhafte. Er hat als Premierminister das zurückstellen müssen. Er hat zum Beispiel, als er 2019 im Dezember Wahlkampf gemacht hat, den er dann mit diesem triumphalen Ergebnis von 80 Stimmen Mehrheit im Unterhaus abgeschlossen hat, da ist er sehr diszipliniert und ruhig aufgetreten, für Boris-Verhältnisse fast ein bisschen langweilig. Und da hat man eben sofort den Kontrast gesehen, aber da war das Gefühl, jetzt kann man sich nicht mehr so viel Albernheit leisten. Also das gibt's auch.
Die britische Bevölkerung ist gespalten, sie war das ja auch schon vor Johnson. Dennoch hat er ja einige Gräben vertieft bzw. Konflikte geschürt. Und nicht nur deshalb wird Johnson ja oft mit Trump verglichen und auch als Populist bezeichnet. Sie halten beides für falsch. Warum?
Ich glaube, dass der Vergleich mit Trump in der Tat in die Irre führt. Einen Populisten mit gewissen Einschränkungen kann man Johnson vielleicht nennen. Er hat jedenfalls populistische Elemente oder Anflüge. Der Hauptunterschied zu Trump ist die fehlende Bösartigkeit der öffentlichen Figur. Trump ist jemand, der von der Mobilisierung des Ressentiments lebt. Trump ist jemand, der gegen Minderheiten hetzt. Trump ist jemand, der die Ängste insbesondere weißer Männer vor Feministinnen, vor Muslimen, vor allem möglichen Unheimlichen ausnutzt. Und dies alles ist Johnson nicht. Johnson ist im Kern nicht negativ, sondern positiv gestimmt. Und das macht in der Politik einen großen Unterschied. Wenn man sich umschaut, die Nationalpopulisten unserer Zeit, das betrifft nicht nur Trump, das betrifft auch Leute wie Orban in Ungarn oder wie Narendra Modi in Indien, den ich sehr erlebt habe, denn ich bin 5 Jahre lang Korrespondent in Indien gewesen. Das sind alles zornige Männer und das sind alles Männer, die die Wut schüren. Und das ist eben bei Johnson nicht der Fall. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
Aber dennoch hat er ja zum Beispiel die Angst vor Migration befeuert. Sie nennen selber die Brexit-Kampagne eine xenophobe Kampagne und er stand nun mal ganz vorne in der Reihe.
Ja, das ist auch tatsächlich eine Schuld, wenn man mal so moralisch reden will. Man muss hinzufügen, dass er selbst diese xenophobe Rhetorik nicht praktiziert hat. In seiner eigenen Begründung für den Brexit und dafür, dass Großbritannien aus der EU raus sollte, wird man irgendwelche Hinweise auf wir werden von Einwanderern überflutet oder dergleichen vergeblich suchen. Er hat immer argumentiert mit dem Gedanken der demokratischen Souveränität, die in der EU verloren geht. Richtig ist allerdings, dass in der Brexit-Kampagne, deren Galionsfigur Johnson ja war, mit der Ausländerangst Politik gemacht wurde. Und auch wenn er sich daran nicht beteiligt hat, so hat er dem eben auch nicht öffentlich widersprochen und dem nicht Einhalt geboten. Insofern kann man ihn von der Mitschuld an dieser Geschichte in der Tat nicht freisprechen.
Eine andere Parallele, die man sehen könnte, die Art und Weise, wie Johnson im vergangenen Jahr das Parlament beurlaubt, sprich entmachtet hat, erinnert doch sehr an diese Haushaltssperre in den USA, als es um Trumps Mauerpläne ging. Was würden Sie dazu sagen?
In dem Fall würde ich sogar sagen, dass Johnson sich eigentlich schlimmer benommen hat als Trump. Also die Episode im vergangenen Herbst, als er das Unterhaus in eine Art Zwangsurlaub schicken wollte, um sich weitere lästige Brexit-Debatten zu ersparen. Das war eine grandiose Frechheit, um es vorsichtig auszudrücken. Und er hat damit ja auch vor dem obersten Gerichtshof sofort eine krachende Niederlage erlitten. Ich glaube, das ist der Punkt, wo er tatsächlich am übelsten mit der Verfassung gespielt hat. Es ist ja in Großbritannien immer so ein bisschen schwer zu sagen, was die Verfassung ist, weil es keine geschriebene Verfassung gibt. Das heißt, die Versuchung, die Grenzen auszutesten, ist größer als in Ländern wie den USA oder Deutschland, wo es geschriebene Verfassungen gibt. Aber die politische Motivation, nämlich eine ihm unbequeme Diskussion abzubrechen, die war einfach so überdeutlich, dass der oberste Gerichtshof in London ja mit einer seltenen einstimmigen Entscheidung ihm da in die Parade gefahren ist. Ob er eingesehen hat, dass er da seine Grenzen überschritten hat, das ist nicht ganz klar. Er hat es respektiert. Er hat nie Anstalten gemacht, dagegen zu rebellieren. Aber es war eine schallende Ohrfeige.
Mhm. Herr Ross, Sie benennen in Ihrem Buch Fehler wie diese, handwerkliche Fehler, die Johnson unterlaufen sind oder die er bewusst gemacht hat. Auch etwa in der Corona-Krise. Aber Sie heben auch seine Leistungen hervor. Mhm. Die liegen zu einem großen Teil darin, was er Ihrer Ansicht nach für seine Partei erreicht hat, etwa neue Wählerschichten zu erreichen, beziehungsweise eingefleischte Labour-Wähler zu gewinnen. Was ist noch auf der Habenseite zu verbuchen?
Ja, bei dieser Parteigeschichte finde ich wichtig, dass es eben nicht nur um die Partei geht. Man könnte ja sagen, na gut, was geht uns die konservative Partei Großbritanniens an? Und die Tatsache, dass Johnson ihr eine komfortable Mehrheit verschafft hat. Da steckt aber mehr dahinter. Er hat es geschafft, das Verständnis und die Erscheinung des Konservativismus in England überhaupt zu verändern, indem er eine weniger klassenbestimmte und weniger vom Glauben an die pure Marktwirtschaft dominierte Partei und Parteiprogrammatik geschaffen hat.
Er also
hat
etwa wie die Christdemokratie bei uns.
Im Grunde genommen, das ist ein bisschen das Paradox an der Geschichte. In dem Augenblick, in dem Großbritannien sich von der EU verabschiedet, wird die Politik dort in gewisser Weise kontinentaler oder europäischer. Eben wie Sie erwähnen, mehr so im Sinne dessen, was wir in Deutschland oder früher in Italien oder so als Christdemokratie kannten. Das heißt, eine mehr sozial orientierte Art des Konservativismus, die auch der Staatsaktivität, den Investitionen, öffentlichen Investitionen offener gegenübersteht. Und das ist nicht nur für die konservative Partei wichtig, das bedeutet auch etwas für das politische System als Ganzes. Man darf nicht vergessen, dass es in England ja, vor allem in England, eine starke populistische Bewegung in Gestalt der Partei UKIP, des antieuropäischen Demagogen Nigel Farage gab, der eigentlich so etwas wie ein Populist im kontinentaleuropäischen Sinne ist. Und dem Farage und seiner Partei hat Johnson das Wasser abgegraben. Das heißt, es ist eines der seltenen Beispiele dafür in der europäischen Politik, dass es gelungen ist, die Wähler der Populisten in den politischen Mainstream zurückzuholen, sie eben wieder zu Wählern einer klassischen Partei zu machen, in diesem Falle der Konservativen. Und wenn Sie sich das politische System in Großbritannien heute anschauen, dann steht es stabiler da als die auf dem Kontinent. Und das ist nicht zuletzt das Verdienst von Johnson.
Aber der Preis war ja relativ hoch, ne? Wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie Sie es ja auch gesagt haben, Brexit, Xenophobie, das war die Verbindung. Da hat man UKIP das Thema auch gestohlen, auch das Thema Fremdenfeindlichkeit gestohlen, ob das jetzt von Johnson so beabsichtigt war oder nicht. Aber das war doch ein hoher Preis, den man doch in Deutschland ja auch zu Recht nicht zahlt.
Ja, es ist andererseits diese Xenophobie immer noch, wenn man sie mit dem, was wir auf dem Kontinent gewohnt sind, vergleicht, deutlich weniger giftig in England oder in Großbritannien insgesamt. Also es ist unvorstellbar, dass jemand im Unterhaus sich hinstellt und wie ein AfD-Redner es getan hat, über Kopftuchmädchen reden könnte. Der rechteste Abgeordnete in England würde das nicht tun.
Was unterscheidet denn den Londoner Bürgermeister Boris Johnson vom Premierminister Johnson? Gibt es da eine Entwicklung oder Veränderung?
Der Bürgermeister Johnson, er hat ja zwei Legislaturperioden diese Stadt regiert, war das Musterbeispiel eines liberalen, kosmopolitischen Konservativen. Es ist ja ein Kunststück, als Konservativer eine Stadt wie London politisch zu erobern. Sie hat viel stärker eine Tradition, Labour-Politiker zu wählen. Dass Johnson das geschafft hat, ist eine ungewöhnliche Leistung gewesen und hing eben damit zusammen, dass er kein typischer Konservativer ist. Das war einmal eine Stilfrage. Er war witziger, er war selbstironischer. Er war die universal populäre Figur Boris, die man aus dem Fernsehen kannte, aus irgendwelchen Quizshows, wo er auch immer zugelassen hat, dass die Leute sich über ihn lustig machen. Das ist das eine Element. Und das andere ist, er hat den kosmopolitischen und multikulturellen Geist Londons, und es ist die multikulturellste Stadt Europas, hat er sich vollkommen zu eigen gemacht. Er ist für Einwanderung eingetreten, er ist für die Legalisierung des Aufenthaltsstatus illegaler Einwanderer eingetreten. Er ist früh, als es in der konservativen Partei noch nicht so selbstverständlich war, für die Schwulenehe eingetreten. Er hat Positionen vertreten, die man eben mit einem politischen, einem progressiven Liberalen verbindet. Dieses alles sind immer noch seine Positionen, aber es ist natürlich Brexit dazwischen gekommen. Der Johnson, den wir heute haben und den die britischen Wähler und das britische Publikum und die britischen Medien heute vor Augen haben, der ist stark geprägt durch die Tatsache, dass er in der Brexit-Frage eine polarisierende Figur geworden ist. Und wenn man sich die politische Debatte im Land anschaut, dann ist Brexit zwar entschieden, es wird kein Zurück in die EU geben, auch nicht dann, wenn bei der nächsten Wahl Labour gewinnen sollte, aber die Wunden, die dieser Streit geschlagen hat, die schmerzen und teilweise bluten sie auch noch sehr. Und das bedeutet, dass Johnson keine Integrationsfigur mehr sein kann. Er ist sehr beliebt nach wie vor bei den Konservativen und bei seinen Wählern. Aber er ist im Mitte-Links-Spektrum weithin verhasst. Und das war eben in seiner Londoner Bürgermeisterzeit nicht so. Hm.
Spielt er nicht gerade aktuell mit seiner Popularität das Binnenmarktgesetz, womit er das Brexit-Abkommen, das er selbst ausgehandelt hat, brechen würde? Die Absicht dahinter, die kann man ja noch verstehen, das als Faustpfand zu nehmen. Aber die Risikobereitschaft, auch im Hinblick auf seinen Stand innerhalb der Tories, wie kann man das verstehen?
Er ist ein Spieler. Das ist, glaube ich, ein Element, das man sehen muss. Er liebt es, fallweise auf Risiko zu gehen. Es ist eine interessante Persönlichkeit, weil da sind so manche Paradoxien im Spiel. Er will geliebt werden. Er will eigentlich Harmonie im Sinne von Zuneigung haben. Insofern ist er kein Kämpfer. Aber er ist ein Spieler. Und als Spieler geht er manchmal eben ins hohe Risiko. Er hat auch Berater, vor allem seinen politischen Strategen Cummings, die habituell ebenfalls zum Risiko neigen. In dieser Angelegenheit mit dem Binnenmarktgesetz ist er ja unterwegs zu einem Kompromiss. Und das wird, glaube ich, die Rebellion der konservativen Unterhausabgeordneten in Grenzen halten. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so gefährlich ist. Die Gefährlichkeit für Johnson in der augenblicklichen politischen Lage liegt darin, dass er sich sozusagen mit dem rechten und dem linken Flügel seiner Partei leicht zugleich verderben kann, also mit den mehr liberalen Konservativen durch solche Aktionen wie dieses Brexit-Gesetz, das Sie erwähnen, und mit dem rechten Flügel seiner Partei dadurch, dass er einen relativ restriktiven Covid-Kurs fährt, der bei denen unbeliebt ist. Also da sind so manche Unwägbarkeiten, aber ich würde sagen, das ist doch insgesamt mehr auf der taktischen Ebene, als dass es sich um Grundsatzfragen handeln würde.
Abschließend noch die Frage, wie gefährlich kann Labour ihm denn werden? Jeremy Corbyn war ja nun ein relativ einfacher Gegner und alles andere als populär. Wie sieht es mit Keir Starmer aus? Ist er ein ernsthafter Konkurrent?
Auf jeden Fall ist er ein viel ernsthafterer Konkurrent als Corbyn es war. Starmer ist ernster zu nehmen. Starmer ist allerdings auch sehr langweilig. Für eine Weile, glaube ich, ist das als Kontrast gegenüber dem so ein bisschen wuschigen Johnson ein Vorteil. Ob es ewig ein Vorteil sein wird, wenn man sich's dann, die nächste Wahl ist 4 Jahre weg, wenn man sich's dann jahrelang angeguckt hat, da bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist auf jeden Fall so, dass in der jetzigen Situation, wo die Regierung vor allem wegen ihrer, sagen wir mal vorsichtig, mäßig erfolgreichen Corona-Politik unter Druck ist, dort einen Oppositionsführer zu haben, der mit Präzision auf die Fehler hinweist, ist auf jeden Fall für die Labour-Partei die richtige Taktik und für die Regierung das Gefährlichste. Für den Augenblick ist Starmer recht effektiv.
Vielen Dank. Jan Ross war das, Autor des Buches Boris Johnson, Porträt eines Störenfrieds. Gerade erschienen bei Rowohlt Berlin, 173 Seiten, 18 Euro. Der Bonner Philosophieprofessor Markus Gabriel gilt als Mitbegründer des neuen Realismus, einer Denkrichtung, die sich gegen die Unübersichtlichkeit der Postmoderne wendet. Er hat eine Streitschrift zur Moralphilosophie geschrieben, die jetzt neu aufgelegt wurde, wahrscheinlich weil der Titel »Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten« so gut in die Corona-Krise passt. Gabriel postuliert darin eine Reihe von universalen Werten für das 21. Jahrhundert. Günther Keindelsdorfer hat den Band gelesen.
Das war's wohl mit der Postmoderne. Auch in seinem aktuellen Buch attackiert Markus Gabriel mit argumentativem Witz und polemischer Werf die postmoderne Erkenntnistheorie, die, vereinfacht gesagt, davon ausgeht, dass es so etwas wie Tatsachen nicht gibt. Der Mensch, so eines der postmodernen Axiome, sei nicht in der Lage, so etwas wie objektive Realität zu erkennen. Zum einen, weil eine solche Realität gar nicht existiere, zum anderen, weil sich jeder seine eigene Wirklichkeit erschaffe, indem er sie im Kopf sozusagen erst konstruiere. Fakten existieren dieser Denkrichtung zufolge nicht. Was einzig und allein existiert, sind widerstreitende Narrative und Diskurse. Über diese Art von Philosophie, die Philosophie des postfaktischen Zeitalters, macht Markus Gabriel sich lustig.
Der postmoderne Wissenssoziologe Bruno Latour behauptet seit Jahrzehnten, dass es keine Tatsachen, sondern nur verschiedene Anlässe zu Sorgen gibt. Konkret meint er, Ramses II. Könne nicht, wie Untersuchungen der Mumie ergeben haben, an Tuberkulose verstorben sein, da der Tuberkuloseerreger erst seit dem 19. Jahrhundert bekannt sei. Hätte Latour mit seiner Wissenschaftstheorie recht, könnten wir das Coronavirus einfach abschaffen, indem wir aufhörten, es in Laboren zu erforschen, da es nur dann wirksam wäre, ja überhaupt nur dann existierte, wenn es entdeckt würde. Das ist postmoderner Unsinn.
Nachdem er die erkenntnistheoretischen Grundlagen von Latour und Co. bereits in früheren Büchern einer rigorosen Kritik unterzogen hat, schreitet Markus Gabriel in seinem aktuellen Werk zu einer Generalabrechnung mit der postmodernen Moralphilosophie. Auch da galt ja die Losung, lasst 1000 Blumen blühen. Postmoderne Ethik, das war eine Ethik der radikalen Vielfalt. Die ethischen Prinzipien der Taliban standen da gleichberechtigt neben denen vegetarischer Feministinnen aus Berlin-Mitte, wenn man es bösartig zugespitzt formuliert. Gegen diesen Relativismus setzt Gabriel eine universalistische Moralphilosophie, eine Philosophie, die sich zu den Traditionen der europäischen Aufklärung bekennt.
Ich werde dafür argumentieren, dass es moralische Leitplanken menschlichen Verhaltens gibt. Diese Leitplanken sind kulturübergreifend. Sie gelten universal und sie sind die Quelle für universale Werte im 21. Jahrhundert. Ihre Geltung ist nicht davon abhängig, dass die Mehrheit der Menschen sie anerkennt. Sie sind in diesem Sinne also objektiv.
Und was sind das nun für Werte, die Gabriels Auffassung nach objektiv und universal gültig sind? Man braucht kein abgeschlossenes Philosophiestudium, um diese Werte, Gabriel nennt sie moralische Tatsachen, benennen zu können.
Moralische Tatsachen sind zum Beispiel, dass man keine Kinder quälen soll, dass man die Umwelt schützen soll, dass man alle Menschen möglichst gleich behandeln soll, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen, welcher Religion sie anhängen, dass man sich nicht vordrängeln soll. Oder dass man Menschen, deren Leben nur man selbst retten kann, entsprechend helfen soll, solange man sich damit nicht selbst in Gefahr bringt.
Einfache Verhaltensmaßregeln also, die aber in Zeiten, in denen Typen wie Donald Trump oder Xi Jinping die globale Agenda bestimmen, alles andere als selbstverständlich sind. Markus Gabriel macht drei bedeutende Aufgaben aus, die die Menschheit im 21. Jahrhundert zu lösen habe. Erstens die Klimakrise, zweitens die Zivilisierung eines aus dem Ruder gelaufenen Kapitalismus und drittens die Eindämmung autoritärer Regime, wie sie sich in China, Russland, Ungarn und anderen Ländern etabliert haben. Das Wohltuende dabei, Gabriel hält all diese Probleme prinzipiell für lösbar, wenngleich es nicht ganz einfach werden wird. Generell ist das Erfrischende an Markus Gabriels Ethik der Umstand, dass der Bonner Philosoph im Gegensatz zu den postmodernen Begriffsverwirrern klare Vorstellungen davon formuliert, was ethisch geboten ist und was nicht. Gabriel schreckt auch vor umstrittenen Themen wie Abtreibung und linker Identitätspolitik nicht zurück. Gabriel befleißigt sich einer wohltuend klaren und verständlichen Sprache, was die Lektüre des Buchs zu einer streckenweise wirklich anregenden Erfahrung macht. Gabriels Anspruch, universale Werte für das 21. Jahrhundert zu formulieren, ist zwar einigermaßen bombastisch. Andererseits kommt er seinem Anspruch so nahe, wie man ihm in diesen unübersichtlichen Zeiten nur kommen kann.
Meint Günther Keintelsdorfer über Markus Gabriels Buch »Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten – Universale Werte für das 21. Jahrhundert«, im Ullstein Verlag erschienen, 368 Seiten, 22 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Auf Belarus oder Weißrussland schauen wir in diesen Tagen, weil das autoritäre Regime nicht weichen will. Präsident Lukaschenko regiert seit 26 Jahren mit harter Hand. Sein erneuter Wahlsieg ist bekanntlich umstritten. Als Lukaschenko 1994 erstmals Präsident wurde, begann er, das zivilgesellschaftliche Engagement zu kontrollieren und einzuschränken, das gerade erst in der post-sowjetischen Republik entstanden war. Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 waren verschiedene nichtstaatliche Organisationen entstanden, die sich für die betroffenen Kinder einsetzten. Diese wurden zur Erholung, teils auch zur medizinischen Behandlung ins Ausland geschickt. Diesem Phänomen Tschernobyl-Kinder geht die Historikerin Melanie Arndt auf den Grund. In ihrem Buch Tschernobyl-Kinder, die transnationale Geschichte einer nuklearen Katastrophe, skizziert sie das komplexe Beziehungsgeflecht, das rund um die Verschickung entstand. Zugleich macht sie deutlich, wie sich der Reaktorunfall auf das Ende der Sowjetunion auswirkte. Sonja Ernst hat das Buch gelesen.
Am 26. April 1986 explodierte Reaktor Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Es kam zum Super-GAU, der natürlich auch die Kinder vor Ort traf. Sie waren teils hohen Dosen radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Ihre Heimatorte wurden langfristig kontaminiert. Aus Moskau kam wenig Unterstützung. Die Menschen in der betroffenen Region erkannten, dass das sowjetische System unfähig war, sogar den Schwächsten der Gesellschaft, den Kindern, umfänglich zu helfen. So beschreibt es die Historikerin Melanie Arndt in ihrem Buch Tschernobyl-Kinder. Es habe an Medikamenten gefehlt, an medizinischer und technischer Ausstattung, auch an nicht verseuchten Lebensmitteln. Dieses Versagen habe den Zerfall der Sowjetunion vorangetrieben, so die Autorin im Gespräch.
Die Katastrophe von Tschernobyl hat ganz klar so eine Katalysatorwirkung gehabt, also tatsächlich den Zusammenbruch beschleunigt. Sie hat ihn nicht ausgelöst, aber hat sehr stark dazu beigetragen, dass Menschen sich mobilisiert haben. Es hat die Schwachstellen des sowjetischen Systems sehr deutlich offenbart und diesen Unfall zu einer Katastrophe werden lassen.
Die Wechselwirkung zwischen Reaktorunfall und politischem Umbruch ist ein Aspekt des Buches. Dabei geht die Autorin immer wieder auf die Bedeutung der Tschernobyl-Kinder ein. 1989 zum Beispiel gab es Streiks im heutigen Belarus. Bei vielen ging es um die Gesundheit der Kinder. Man appellierte an die Fürsorgepflicht des Staates. Gefordert wurden auch mehr Erholungsprogramme für die Tschernobyl-Kinder. Es folgte das Ende der Sowjetunion. Die Ukraine und Belarus wurden unabhängige Staaten. Beide waren von der Nuklearkatastrophe betroffen, besonders der Norden der Ukraine und der Süden von Belarus. Letzteres steht im Fokus des Buches. Auch der neue Staat konnte die Hilfe für die Tschernobyl-Kinder nicht sicherstellen. Die Antwort lautete Öffnung. Mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche aus Belarus, aber auch aus der Ukraine und Russland, wurden für mehrere Wochen verschickt. Bis in die USA, die bis vor kurzem noch feindes Land waren. Welche Wirkung diese Reisen hatten, wird im Buch deutlich.
Sie trugen die Realität von Tschernobyl in den Alltag hunderttausender Menschen in Europa und Nordamerika und machten die spezifischen Nöte und Ängste buchstäblich greifbar. In weiter Entfernung vom Schauplatz der Katastrophe wurden so aus abstrakten Schlagzeilen konkrete Schicksale, die nicht immer den Vorstellungen und Erwartungen der Einladenden entsprachen.
Melanie Arndt spricht vom Phänomen Tschernobyl-Kinder, denn es entstand ein komplexes Geflecht an Beziehungen, Erwartungen und auch Abhängigkeiten, das sie Schritt für Schritt aufzeichnet und analysiert. Zu diesem Geflecht gehören die Kinder selbst und ihre Familien, die Begleitpersonen für die Reisen ins Ausland, die Gastfamilien und auch die zahlreichen Organisationen in Belarus und im Ausland, die die humanitären Programme aufbauten, Geld sammelten, Wissen teilten und sich vernetzten. Die Autorin geht besonders auf die belarussische Stiftung den Kindern von Tschernobyl ein. Beispielhaft zeigt sie, wie sich bürgerliches Engagement im post-sowjetischen Belarus herausformte. Man brauchte den Westen, wollte sich aber nicht bevormunden lassen. Es entstanden Freundschaften, die halfen, Stereotype zu überkommen. Zugleich veränderte sich die politische Situation ab 1994 mit dem Amtsantritt von Alexander Lukaschenko. Der Präsident entwickelte autokratische Strukturen und kontrollierte das zivilgesellschaftliche Engagement, das gerade entstanden war. Neben der Analyse der transnationalen Netzwerke, die sich um die Tschernobyl-Kinder bildeten, werden auch deren Geschichten erzählt. Dafür führte die Autorin zahlreiche Interviews. Andere beruhen auf Literatur- und Medienquellen. Für die meisten Kinder waren die Reisen eine Bereicherung. Vor allem eine persönliche, sagt die Autorin.
Für die körperliche Gesundheit der Kinder waren die Reisen vermutlich weniger entscheidend. Zumindest für das Gros der Kinder. Also der Kinder, die nicht aus rein medizinischen Gründen ins Ausland gereist sind. Das hat es natürlich auch gegeben. Kinder mit Krebserkrankungen, die im Ausland behandelt wurden. Aber für das Gros der Kinder waren die psychologischen Aspekte entscheidend. Also die Erfahrungen, die sie im Ausland gesammelt hatten, die sie dann mit in ihre Heimatländer zurückgetragen haben. Also wenn man so will, das symbolische und soziale Kapital.
Die Kinder lernten teils andere Rollenmuster kennen, auch andere Erziehungskonzepte. Es entstanden Freundschaften. Viele Kinder besuchten ihre Gastfamilien erneut. Manche gingen später für ein Studium in ihr Gastland oder emigrierten. Auch Probleme schildert die Autorin, wenn zum Beispiel der Konsumschock zu groß wurde oder Kinder nicht mehr nach Hause wollten. Eine große Chance waren die Auslandsreisen für Kinder mit Behinderung und oder aus Waisenheimen, die in der Sowjetunion und später in Belarus kaum eine Chance auf ein gleichberechtigtes Leben hatten. Es kam auch zu Adoptionen. Der Autorin gelingt es, das komplexe Geschehen, den Reaktorunfall, die Verschickung der Tschernobyl-Kinder und den gewaltigen historischen Umbruch einzufangen. Sie liefert einen differenzierten Blick auf die Tschernobyl-Kinder und dieses Phänomen wiederum erzählt viel über den historischen Umbruch und das transnationale Engagement nach Ende des Kalten Krieges. Leider gerät die Analyse stellenweise sehr detailliert, womit manchmal auch der rote Faden verloren geht.
Sonja Ernst besprach Melanie Arndt, Tschernobyl-Kinder, die transnationale Geschichte einer nuklearen Katastrophe. Im Verlag Vandenhoek und Ruprecht erschienen mit einem Umfang von 499 Seiten und zum Preis von 65 Euro. Christchurch, El Paso, Halle, Hanau – diese Orte verbindet man mittlerweile mit rechtem Terror. Denn dort und andernorts haben in den vergangenen Jahren rechtsextreme Täter Menschen getötet. Ein Blick auf das Umfeld und die Taten zeigt, eine zentrale Rolle spielt das Internet bei der Radikalisierung und als Resonanzraum. Längst hat sich im Netz eine Parallelwelt entwickelt, in der Menschen ihre menschenverachtende Ideologie austauschen, bisweilen Straftaten ankündigen oder sich für Taten feiern lassen. Über diese verstörende Welt hat die Autorin Caroline Schwarz ein Buch geschrieben, Hasskrieger. Der neue globale Rechtsextremismus heißt es, und Ina Rotscheid hat es gelesen.
3:26 p.m. A massive car bomb shatters downtown Oslo. The target, the Prime Minister's office.
Es ist der 22. Juli 2011, als der Terror Norwegen trifft. Ein Mann jagt erst eine Bombe in Oslo hoch, dann tötet er 69 Jugendliche in einem Feriencamp auf der Insel Utøya. In seiner Szene ist der Rechtsextremist Anders Breivik heute ein Held. Als im März 2019 ein junger Mann im neuseeländischen Christchurch mit schweren Waffen in eine Moschee stürmte und zahlreiche Muslime tötete, war Breivik sein Vorbild. Der 18-Jährige, der 2016 neun Menschen in einem Einkaufszentrum am Münchner Olympiastadion erschoss, berief sich auf ihn. Die Täter von Hanau und Halle, auch sie fühlten sich von Breivik inspiriert. Neu ist, dass das Morden live im Netz übertragen wird. Die Täter von Christchurch und Halle streamten ihre Taten. Terror wird zum Event, für das sich erschreckend viele Menschen interessieren. Das Internet und die sozialen Netzwerke, sie dienen dem Austausch radikaler Ideen, sind aber zugleich auch die Bühne, auf der sich Täter zu Helden stilisieren. Das stellt Caroline Schwarz in ihrem Buch Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, fest.
Das erklärte Ziel der meisten Rechtsradikalen ist, sich selbst und ihre Aktionen möglichst breit sichtbar zu machen. Auf allen Kanälen schwören Akteure alter und neuer rechter Bewegungen ihre Anhänger auf die Zukunft und den Kampf gegen all jene ein, die sie verabscheuen.
Dabei machen sich die Rechten alle verfügbaren Technologien und Plattformen zunutze, von Facebook und Instagram bis zu YouTube-Kanälen und Messenger-Diensten. Caroline Schwarz beobachtet die Szene im Netz schon lange. 2016 gründete sie das Projekt Hawksmap, das Falschmeldungen im Internet enttarnt. Für sie steht fest, es gibt kaum einen Unterschied zwischen den demonstrierenden Nazis auf der Straße und rechten Ideologen im Netz.
Unterschiede gibt es halt höchstens in der Nutzung der Plattformen, also dass sie auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs sind. So ein bisschen spiegelt sich da auch die Gesellschaft natürlich auch wieder. Das heißt, jüngere Rechtsextreme sind dann eher auf diesen Lifestyle-Plattformen auch teilweise unterwegs und auch auf Instagram vertreten. Bei den Älteren ist es immer noch Facebook und alle zusammen treffen sich irgendwie auf YouTube aktuell.
Beliebtestes Tool in der rechten Szene ist derzeit Telegram. Der Messenger-Dienst, der ähnlich wie WhatsApp funktioniert, hat den Ruf, wenig zu reglementieren. Und zugleich gibt es quasi keine Obergrenze für die Mitgliederzahl von Gruppen und Kanälen.
Rechtsradikale haben, selbst wenn sie besonders radikal, gewaltverherrlichend und hasserfüllt auftreten, bislang nichts von dort zu befürchten. Weil innerhalb der Kanäle keine Moderation seitens Telegram erfolgt und nur sehr selten einzelne Kanäle gesperrt werden, werden vermehrt Videos und andere Inhalte dort hochgeladen, die auf anderen Plattformen entfernt wurden, etwa weil sie justiziabel waren oder gegen Richtlinien verstießen.
Manche haben mehrere tausend Abonnenten. Das Video, das der Terrorist von Halle bei seinem Anschlag im Oktober 2019 von sich selbst filmte, wurde noch am gleichen Tag in zahlreichen verschiedensprachigen Kanälen und Gruppen verbreitet. Diese zu finden sei nicht schwer, sagt Caroline Schwarz. Für ihre Recherchen war sie in vielen dieser Kanäle unterwegs.
Es ist schon so, dass auf Telegram, gerade auch in den Gruppen, dass dort Gewaltfantasien sehr explizit auch sehr alltäglich sind und sehr häufig geäußert werden. Das ist eine Form der Enthemmung, die da stattfindet, die mich schon auch immer wieder überrascht hat.
Die Akteure wähnen sich im Krieg. Die alte Ablehnung von Liberalen, so schreibt die Autorin, äußere sich heute im Hass auf Feministinnen, Grüne, Juden, Muslime oder Menschen, die sich für Asylsuchende und Migranten stark machen. Darum trägt ihr Buch den Titel Hasskrieger.
Bürgerkrieg ist ein Wort, was da relativ häufig fällt. Und man sieht sich selbst auch als Held in diesem Kontext. Also man will andere Menschen aufklären, man will aber auch etwas dagegen unternehmen. Also diese Gewaltfantasien kommen ja auch aus einem Kontext, dass sie etwas unternehmen wollen und dass sie etwas bekämpfen wollen. Und diese hasserfüllte Rhetorik spielt eine wahnsinnig große Rolle in der Identitätsstiftung auch für diese Gruppierung.
Die Anschläge in Christchurch und Halle an der Saale, der Mord an Walter Lübcke und nicht zuletzt die jüngste Aktion von Extremisten vor dem Reichstagsgebäude. Es gab Hinweise darauf im Netz, man hätte gewarnt sein können. Das Sperren von Foren bringt da nur punktuell etwas und zugleich weichen die Nutzer auf alternative Plattformen aus. Behörden müssten rechte Strategien und Technologien besser kennen und verstehen, fordert Caroline Schwarz.
Und ich sehe nicht, dass das aktuell der Fall ist oder nur sehr begrenzt. Das heißt, es fehlt da an Personal und es fehlt an Kenntnissen zum Beispiel. Das aber nötig ist, um zu antizipieren, was auch an neuen Entwicklungen gerade passiert und wo eventuell auch eine neue Quelle für Gewalt sein könnte.
Das Buch Hasskrieger ist ein Blick in die verstörende Welt rechtsextremer Online-Kommunikation. Dort wird der Ton immer enthemmter, die Vernetzung immer besser und jüngste Ereignisse zeigen, sie finden ihren Weg in die reale Welt. Daher ist es ein lohnenswertes Buch, das Entwicklungen, Erscheinungsformen, aber auch mögliche Gegenstrategien aufzeigt. In der Pflicht seien übrigens nicht nur Behörden, Politik und Justiz, schreibt Caroline Schwarz. Auch User müssten mehr justiziable oder hasserfüllte Inhalte melden, denn zivilgesellschaftlicher Druck wirkt. Das zeigt der Fall Twitter. Neuerdings kennzeichnet der Kurznachrichtendienst immer häufiger Tweets von US-Präsident Donald Trump als irreführend oder gewaltverherrlichend. Allerdings erst nach massivem öffentlichem Druck.
Ina Rotscheid besprach Caroline Schwarz, Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Im Herder Verlag erschienen, 224 Seiten, 22 Euro. So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.